Hallo und herzlich willkommen bei JusProfi, dem Podcast für Profi-Juristen und alle, die sich für Recht interessieren. Ich bin heute mit einer ganz tollen und spannenden Person am Tisch, nämlich Frau Magister Dr. Eva Hammertinger, LLM. Sollen wir das mit ganzen Namen haben? Hallo.
Hallo, danke für die Einladung, ich freue mich sehr.
Ich freue mich umso mehr. Eva, wir haben uns aufs Du-Wort geeinigt. Du machst Medienrecht, du bist bekannt fürs Medienrecht. Und bevor wir uns in das Thema vertiefen, würde ich vorschlagen, reden wir ein bisschen über deinen Werdegang, vielleicht wie du dazu gekommen bist, Jus zu studieren und wie du letztendlich auch zum Medienrecht gekommen bist und zum Rechtsanwaltsjob. Also wie war das bei dir?
Ja, bei mir war das wahrscheinlich nicht dieser klassische Werdegang wie bei anderen, die straight Jus studieren, Gerichtspraxis machen, in einer Anwaltskanzlei arbeiten und Rechtsanwalt werden. Bei mir war das vielleicht etwas abwechslungsreicher insgesamt. Ich habe Jus und BWL studiert. Ich wollte immer auch irgendwie hier auch im wirtschaftlichen Bereich eine gewisse Ausbildung machen. Ich habe in Graz studiert, das war für mich eine sehr, sehr gute Entscheidung. Und ich war aber dann, bevor ich eigentlich in die Anwaltei direkt wieder eingestiegen bin, war ich in der Unternehmensberatung tätig im Bereich Krisenkommunikation und Krisenmanagement. Da hatte ich auch schon sehr viel mit Medien zu tun, habe zum Beispiel Pressestatements verfasst. Da ging es eher um sehr oft heikle, brisantere Situationen für Unternehmen. Und da hatte ich aber, wie gesagt, schon viel mit Medien zu tun, deswegen hat sich bei mir dann später der Kreis geschlossen, als ich dann die Konzipientenzeit gestartet habe und schlussendlich dann auch in einer Anwaltskanzlei dann gearbeitet habe, die auf Medienrecht spezialisiert ist. Da hatte ich jemanden, also den Dr. Rami, bei dem ich wirklich als rechte und linke Hand extrem viel lernen konnte, durfte und auch sehr viele Gerichtsverhandlungen damals schon vor Gericht, also vor allen möglichen Gerichten abgehandelt. Also es war eine sehr dynamische Zeit. Auch hier habe ich schon sehr viele Erfahrungen gesammelt. Und das war sozusagen dann mein Weg hier, bis ich dann zur Selbstständigkeit gelangt bin. Also es war ein vielleicht etwas bunterer Weg, war dazwischen im Ausland, also verschiedene Dinge sozusagen und nicht jetzt dieser direkte Weg jetzt zur Rechtsanwältin, aber ich bin jetzt hier gelandet, bin jetzt als Rechtsanwältin und Unternehmensberaterin tätig mit Schwerpunkt Medienrecht, Persönlichkeitsschutz, strategische Kommunikation, Krisenkommunikation in diesem Bereich.
Okay, also super spannender Werdegang. Also das Studium in Graz, wie war das? Wie ist das, kann man sich das, man sagt ja, in Wien ist es so schwer und dann flüchten immer wieder Leute aus Wien. Kann man sagen, in Graz ist es auch so schwer, weil ich kenne viele, die auch in Graz sind, die sagen, das war nicht weniger schwer als in Wien.
Na, definitiv. Also ich muss auch sagen, es war sicher sehr anspruchsvoll in Graz. Bei mir hat sich der Studienort eigentlich aus ganz anderen Gründen ergeben. Bei mir ging es eher darum, ich wollte dieses Doppelstudium damals machen und da gab es gar nicht so viele Möglichkeiten in Österreich, wo man das entsprechend machen konnte. Und bei mir ist die Wahl dann auf Graz gefallen, weil da einfach die Rahmenbedingungen so ideal waren für dieses Doppelstudium. Mhm. Und Graz ist ja jetzt nach Wien sicher so die zweitgrößte Uni in Österreich. Also es war alles andere ist einfach und wie soll ich sagen, also für mich war es interessant, das Jus- und BWL-Studium war sehr unterschiedlich, also in Jus mit relativ wenig Anwesenheit und sehr großen Prüfungen, in BWL mit sehr viel Anwesenheit, sehr vielen Präsentationen, es war ganz unterschiedlich aufgebaut, aber alles in allem hat das aus meiner Sicht extrem gut zusammengepasst für mich und Graz ist eine ganz, ganz tolle Studienstadt. Und ich kenne eher Fälle, dass andere aus Graz geflüchtet sind, woanders hin und einzelne Prüfungen in anderen Städten gemacht haben. Also, ja, gibt es vielleicht unterschiedliche Wahrnehmungen dazu, aber ich hatte hier ein sehr gutes Umfeld und bereue die Entscheidung, nach Graz gegangen zu sein, überhaupt nicht.
Ja, super, super. Und vor allem BWL als Unternehmensberaterin spielt einem sicher in die Karten und vor allem jetzt in der Selbstständigkeit als Rechtsanwältin umso mehr, oder?
Auf jeden Fall, weil aus meiner Sicht, ja, hat man einfach einen vielleicht noch etwas breiteren Horizont für manche Dinge. Man denkt vielleicht eine Spur, manchmal noch mehr, und ja, über den Tellerrand hinaus. Und ich habe immer ja, diesen interdisziplinären Ansatz, also davon habe ich immer auch im Beruf sehr, sehr profitiert. Und zusätzlich, also der dritte Part, dieser Medien- und kommunikationsstrategische Part, das ist sozusagen der dritte Part, der bei mir noch dazugekommen ist. Das war aber eher durch Learning on the Job, durch Zusatzausbildungen dann. Aber ich habe eigentlich drei Bereiche, die ich hier so mit abdecke oder die bei mir einfach in meiner Nische perfekt zusammenpassen. Und ja, es war vielleicht eine recht intensive Studienzeit, aber umgekehrt, ja, ganz, ganz tolle Zeit. Und ich bereue das für mich jetzt nicht, dass ich es so gemacht habe.
Ja, super, absolut. Und du hast auch beim Professor, kann man schon sagen, Professor Rami, ich glaube, er unterrichtet ja auch.
Also Professor ist er, soweit ich weiß, nicht, aber er ist okay. Verfassungsrichter, er ist Medienrechtsexperte, er ist
glaube, ja, dann sagt man,
Anwalt.
Dann sagen wir Dr. Rami. Ja. Beim Dr. Rami, den kennt man ja aus diversen Kommentaren auch, wenn man in dem Bereich zumindest auch immer wieder nachschaut. Also keine Unbekanntheit.
Ein kleiner Shoutout. Abonniert uns bitte auf YouTube und folgt uns auf Instagram und LinkedIn, damit ihr immer up to date bleibt und unseren coolen Content weiterhin genießen könnt. Vielen Dank.
Das war sicher total spannend, wenn man an der Seite von jemandem wie dem Herrn Dr. Rami arbeiten kann und aus erster Hand quasi mitschauen und mitlernen darf.
Ja, ich muss sagen, es war für mich wirklich extrem toll, weil ich jemanden hatte, der nicht nur als Anwalt jetzt vor Gericht sehr, sehr gutes Auftreten aus meiner Sicht hat, der hier wirklich, wirklich ein hervorragender Anwalt ist und gleichzeitig aber auch jemand, der jetzt ja, der unglaubliches Wissen hat jetzt im fachlichen Bereich, den man alles auch fragen kann. Er hat mich im ersten Monat, wo ich bei ihm war, damals zu allen Gerichtsverhandlungen mitgenommen, bis hin zum OGH. Also es war unglaublich spannend. Und dann ab dem zweiten Monat habe ich selbst sozusagen diesen Sprung ins kalte Wasser dann gewagt. Bin ich selbst dann ganz viel verhandeln gegangen. Und wir hatten, glaube ich, eine Wette laufen, ob ich im ersten Jahr mehr als 100 Verhandlungen dann absolviert habe oder nicht. Also es war wirklich eine sehr dynamische Zeit, weil das Medienrecht ein sehr streitiger Bereich ist, wo man oft vor Gericht ist, vor unterschiedlichen Gerichten. Also man ist sowohl jetzt im strafrechtlichen Bereich, also zum Beispiel hier in Wien viel vom Straflandesgericht, oder genauso auch vom Handelsgericht im zivilrechtlichen Bereich. Also hier gibt es gewisse Sonderzuständigkeiten und man hat hier einen bunten Strauß. Also man sitzt ja nicht immer nur vor einem Gericht, sondern hat wirklich verschiedene Verfahrensordnungen. Bis in den öffentlich-rechtlichen Bereich kann das reingehen. Also ich habe wirklich Glück gehabt, auch wirklich hier bei ihm als rechte, linke Hand hier so viele Erfahrungen sammeln zu dürfen. Und das hat mir dann natürlich extrem geholfen für die Selbstständigkeit.
Und war das deine erste Konzi-Stelle?
Na, ich habe davor, also ich meine, ich muss es vielleicht so ausholen, ich habe schon verschiedene Kanzleien kennengelernt. Teilweise aber über Praktika, teilweise so Traineeship. Ich war bei verschiedenen Kanzleien von Eisenberger, Herzog, Dorda. Ich war davor dann auch noch bei NHB, Niederhuber und Partner. Weil ich meine Diss im öffentlichen Recht geschrieben habe, war das eine gute Synergie. Aber aufgrund meiner Vergangenheit im Medienbereich wollte ich auch juristisch in diesem Medienbereich dann zurück oder dort mich entsprechend vertiefen, und ich habe damals mich dann auch beworben für diesen LLM Informations- und Medienrecht und wollte in den Medienbereich wechseln. Und ja, das eine ist dann nach dem anderen sozusagen Hand in Hand gegangen und das hat dann perfekt alles gepasst. Und es war auch sehr intensiv, ein sehr intensives Jahr damals, am Wochenende da diese Lehrveranstaltungen selbst da zu absolvieren und berufsbegleitet dieses LLM-Studium noch zu machen. Aber es war für mich einfach wirklich genau in meinem Bereich. Es hat perfekt zusammengepasst einfach und ich habe auch so tolle Leute dort kennengelernt und ja, war auch auf jeden Fall eine sehr gute Erfahrung.
Super. Das Medienrecht, das ist ja in Wahrheit eine Querschnittmaterie aus vielen, vielen anderen, also aus vielen einzelnen Rechtsgebieten zusammengewürfelt, könnte man das so sagen. Ich glaube, du kannst das besser erklären. Erzähl mal über das Medienrecht bitte was.
Ja, viele können sich nicht ganz so vorstellen, was das eigentlich ist. Ja. Es ist, wie du schon gesagt hast, das ist richtig, es ist eine Querschnittsmaterie, die ja, sowohl zivilrechtliche, strafrechtliche als auch öffentlich-rechtliche Facetten hat. Es spielt sich sehr viel aktuell natürlich im Bereich Social Media ab, aber auch im Bereich traditioneller Medien natürlich, sowohl im Printbereich als auch ja, Rundfunk zum Beispiel. Also das Medienrecht ist allein, was diese Dimension betrifft, sehr breit. Aber in meinem Alltag geht es auch viel um den Social Media Bereich. Ja, thematisch fallen viele Dinge darunter. Es geht viel um Persönlichkeitsschutz, genauso auch um Bildrechte, also sowohl um das Recht am eigenen Bild als auch um das Urheberrecht. Es reicht rein bis in den Bereich UWG, Wettbewerbsrecht, Domainstreitigkeiten, bis zum Thema Hass im Netz, alles was so Beschimpfungen, Beleidigungen, derartige Dinge betrifft zum Beispiel. Aber genauso auch zum Beispiel Account-Wiederherstellungen, Löschungen, Löschung von Fake-Profilen auf Instagram. Also es ist ein bunter Strauß und ja, ich freue mich, dass das ja so abwechslungsreich ist. Geht ja oft auch um Richtigstellungen, um Gegendarstellungen, Entschädigungsansprüche, im Kern meistens auch, also immer um Unterlassungsansprüche. Ja, es sind so die Dinge, mit denen ich mich hauptsächlich befasse. Aber es ist, wie gesagt, extrem abwechslungsreich, bunt. Ich weiß oft in der Früh nicht, was noch über meinen Schreibtisch wandert sozusagen, weil oft ganz kurzfristig neue Dinge reinkommen in die Personen von ja, Berichterstattung betroffen sind, die ihrer Meinung nach falsch ist. Also gibt es verschiedenste ja, Varianten sozusagen des Medienrechts. Aber ja, im Kern geht es darum, den einzelnen Mandanten in ihrer konkreten Lebenssituation hier zu helfen, zu schauen, was man im Einzelfall machen kann. Es ist immer echt immer abhängig von der konkreten Formulierung oft, wirst du wissen, auch wenn du in dem Bereich schon verschiedene Erfahrungen gesammelt hast, musst du immer schauen, ist es eine Tatsachenbehauptung, ein Werturteil, welchen Strauß an Instrumenten kann man im konkreten einzelnen Fall dann anwenden, was ja, wird schlagend, was kann man am besten machen. Ist auch sehr strategisch teilweise, aber auch sehr actionreich dann vor Gericht.
Gibt es da ein gewisses, also vielleicht eine andere Frage vorher noch, machst du ausschließlich Medienrecht in deinem alten, in deinem Kanzleialltag oder gibt es dann auch noch andere Rechtsgebiete, die du behandelst?
Ich betreue schon noch Mandanten in anderen Bereichen, aber das Medienrecht ist mein Schwerpunkt einfach. Also das ist so mein gewachsener Schwerpunkt, ja, wo ich einfach aufgrund meiner eigenen Erfahrung, meiner Praxis hier einfach wirklich tief verwurzelt bin. Es reichen, wie gesagt, eh viele andere Bereiche hier hinein. Es geht bis zum Datenschutzrecht, bis zum eben Urheberrecht. Also es gibt verschiedene andere Rechtsbereiche, die ohnehin hier hineinreichen, weil es so eine bunte Querschnittsmaterie ist. Ich mache nicht nur ausschließlich Medienrecht, aber das ist sicher so mein Schwerpunkt.
Gibt es aktuell auf deinem Schreibtisch besonders interessante Fälle, von denen du uns natürlich anonymisiert erzählen kannst, möchtest.
Ja. Na, hast du schon Mittagspause?
Schön wär's. Ich warte gerade auf den Report.
Da kannst du lange warten.
Tja, wenn die IT nicht mehr läuft, dann läuft gar nichts mehr. Was Sie jetzt tun können, um morgen schon von modernen Technologien zu profitieren, verraten wechselnde IT-Experten in der Talkreihe Zukunftswirksam. Alle Infos unter zukunftswirksam.de.
Immer interessante Fälle aus meiner Sicht. Also gerade vor kurzem einen Gegendarstellungsfall abgeschlossen, der wurde dann aber doch mit einer redaktionellen Richtigstellung dann gelöst. Es gibt oft Dinge einfach, die ja eben sehr kurzfristig hereinschneiden sozusagen, wo es oft ja, für den Mandanten ganz relevant ist, hier einfach schnell zu agieren, hier schnell eine Richtigstellung zu erwirken. Ich überlege gerade, also wirklich sehr interessante Fälle, teilweise so auch betreffend verschiedene YouTube-Videos. Also es ist wirklich aus meiner Sicht, geht es ja viel um den Bereich Persönlichkeitsschutz, aber auch um die Abwehr umgekehrt. Also vielleicht noch dazu, ich selbst ja in meiner Praxis nicht nur immer einzelne Betroffene, sondern auch jahrelang ja große Medienhäuser vertreten. Und das hat mir sehr geholfen oder hilft mir nach wie vor extrem, dass ich beide Perspektiven gut kenne, also sowohl die Seite des Mediums, zum Beispiel gewisse Ansprüche abzuwehren, als auch die Seite der einzelnen Betroffenen. Und ich habe auch aktuell Fälle, die Einzelbetroffene betreffen oder genauso auch Personen, die selbst als Medieninhaber von gewissen Accounts, zum Beispiel im Social Media Bereich, agieren und hier mit Forderungen anderer, Ansprüchen anderer hier konfrontiert sind. Gerade eine Domainstreitigkeit auch zum Beispiel laufen. Da gibt es jetzt bald eine Verhandlung vor dem Oberlandesgericht in einem Berufungsverfahren, was sehr selten ist, nämlich also in einem Zivilverfahren, in einer Beweiswiederholung. Das ist zum Beispiel aus juristischer Sicht sicher sehr interessant, weil das sehr selten vorkommt. Aber sonst aus meiner Sicht sind alle Fälle, die ich am Schreibtisch habe, wirklich für mich alle interessant, für den Einzelnen sehr relevant für sein Lebensumfeld. Und für mich geht es wirklich einfach als Anwältin darum, im Einzelfall wirklich konkret Mandanten effektiv zu helfen, egal mit was sie kommen. Mhm. Das ist das Ziel.
Was ist aus juristischer Sicht die Schwierigkeit im Medienrecht? Gibt es da irgendwelche Bereiche, wo es dann doch nicht so eindeutig ist? Wo man sich dann fragt, wie löse ich den Fall oder in welche Richtung muss ich schauen?
Ja, die Schwierigkeit ist manchmal die, gerade für juristische Laien, ich bekomme oft so Zeitungsartikel oder Screenshots von Social Media Postings zugeschickt und bitte, Frau Doppel, helfen Sie uns hier, kann man das löschen lassen oder so eine Frechheit, mit was ich hier konfrontiert bin, bitte sofort verklagen. So einfach ist es nicht, weil es ist immer so eine Abwägung, wenn man sich so vorstellt, zwischen Äußerungsfreiheit des einen und Persönlichkeitsschutz des anderen. Das heißt, es ist immer so ein Bereich, wo es oft darum geht, ist eine Äußerung konkret noch von der Äußerungsfreiheit von Artikel 10 MRK gedeckt oder nicht. Ja? Und hier ist es, sind verschiedene Dinge, die relevant sind. Gibt es einen sachlichen Zusammenhang? Ist die Person, die hier betroffen ist, ist die zum Beispiel ein hochrangiger Politiker? Es gibt viele Dinge, die hier eine Rolle spielen, ob eine Äußerung im Einzelfall zulässig ist oder nicht. Es geht auch oft um die Differenzierung zwischen Tatsachenbehauptung und Werturteilen. Man kann sich vereinfacht vorstellen, also falsche Tatsachenbehauptungen sind von der Äußerungsfreiheit nie gedeckt. Aber wie gesagt, das ist so ein Bereich, das muss man sich wirklich im Einzelfall anschauen. Und ich verstehe, dass das jetzt für juristische Laien oder Personen, die mit meinem Bereich nicht so viel zu tun haben, dass es oft sehr schwierig wahrscheinlich ist, hier abzuwägen, ob eine Äußerung zulässig ist oder nicht. Das ist wirklich viel Erfahrung, viel Fingerspitzengefühl, viel Praxis, spielt viel zusammen.
Jetzt gilt ja schon seit Anfang des Jahres das Hass im Netz-Paket, beziehungsweise die Änderungen, die damit gekommen sind, wenn ich mich nicht täusche. Was kannst du uns dazu erzählen? Wie findest du das ganze Gesetzespaket? Findest du das begrüßenswert oder gibt es da Verbesserungsbedarf aus deiner Sicht?
Also ich finde, dass jeder Schritt oder jedes Instrumentarium, das Betroffenen von Hass im Netz hier zusätzliche Hilfestellungen bietet, finde ich sehr gut, begrüßenswert. Also die Intention dahinter, hier den betroffenen Schutz hier auszubauen und hier zusätzliche neue Möglichkeiten zu schaffen, um gegen Hass im Netz vorzugehen, das finde ich sehr gut. Es gibt hier verschiedene sozusagen Pakete, wenn man sich das so vorstellen kann, also oder verschiedene einzelne Hebel, die hier, wo hier nachgeschärft wurde, wo hier neue Möglichkeiten geschaffen wurden. Ich finde, gerade im strafrechtlichen Bereich oder im medienrechtlichen Bereich ist man hier sehr gut auf gewisse Schwierigkeiten in der Praxis eingegangen, um hier gerade im Strafrecht zum Beispiel gewisse Tatbestände hier anhand der praktischen Erfahrungen hier etwas teilweise eigentlich nachzuschärfen und zu adaptieren, also so, dass es wirklich für die Praxis etwas passender gemacht wurde. Zum Beispiel, wenn ich an den Tatbestand des Cybermobbing denke oder Verhetzung, dass mittlerweile auch Individualverhetzung jetzt vom Tatbestand erfasst sein kann. Also hier wurden sehr gezielt sehr gute Änderungen vorgenommen aus meiner Sicht. Auch das neue Mandatsverfahren im zivilrechtlichen Bereich ist sicher auch eine einfache, rasche, kostengünstige Möglichkeit hier für Betroffene, sich gegen Hass im Netz zu wehren. Das Kommunikationsplattformengesetz ist ja ein bisschen an diesem deutschen Netz-DG angelehnt. Hier gibt es eher die Thematik, ob das ganze EU-rechtskonform ist, per se dieser Schritt in Österreich gegangen ist. Gibt es unterschiedliche Meinungen in der Literatur oder in der Praxis hier dazu, wird man sehen. Aber ich denke, alles in allem kann man sagen, das ist ein Gesetzespaket, das für Betroffene gute neue Möglichkeiten schafft, um sich gegen Hass im Netz wehren zu können.
Super. Natürlich mit dem Erstarken und Weiterentwickeln von sozialen Medien. Wir haben mittlerweile so viele verschiedene. Facebook mittlerweile verwenden eher schon die ältere Generation. Unsere Generation verwendet wohl eher Instagram. Da bin ich ja auch auf dich aufmerksam geworden. Das ist ein tollen Instagram-Account. Kannst du ihn gerne nennen, damit unsere Zuhörer ihn abonnieren.
Ja, danke. Also ist ganz einfach. Also mein Account ist einfach Medienanwältin, also mit AI geschrieben. Ist einfach ein Account, wo ich mich ja darum bemühe, meine Follower und Followerinnen etwas durch die Praxis mitzunehmen, ein paar juristische Tipps manchmal zu geben, gewisse Fälle etwas einfacher zu erklären, auch für Nicht-Juristen, weil ich habe auch viele Followerinnen und Follower, die keinen juristischen Background haben, die einfach Social-Media-User sind, die ganz unterschiedlich, also von Fotografen bis Influencerinnen, aus verschiedenen Ecken kommen sozusagen.
Und für die du dann aber trotzdem auch einen Mehrwert bittest.
Ich bemühe mich, also das ist einfach mein Versuch, weil ich einfach denke, das ist ja oft gerade in diesem neuen Bereich, der ist so dynamisch, alles was Social Media betrifft zum Beispiel, ist ein Bereich, wo viele oft Fragen an mich richten und da bemühe ich mich einfach, diese Fragen, die immer wieder kommen oder einfach aktuelle Fälle, die viele interessieren, so einfach wie möglich für alle zu erklären, damit man diese Sachverhalte oft besser versteht.
Bist du auch auf TikTok?
Noch nicht aktiv, ich habe schon einen Account, habe ich grundsätzlich vor, aber bei mir ist im letzten Jahr insgesamt so viel einfach passiert mit dieser Selbstständigkeit, dass ich im Moment mal mit Facebook und mit Instagram hier mal einfach mal losgestartet bin im Social Media Bereich. TikTok wäre für die Zukunft, habe ich auf jeden Fall im Auge, sagen wir so, wäre noch anzudenken. Und aus meinem Social Media Umfeld haben viele gesagt, ich muss auch noch einen LinkedIn-Account anlegen. Also ich habe schon viele Dinge hier, die mir immer wieder zugetragen wurden.
Braucht man fast einen eigenen Mitarbeiter, der das Ganze managt in Wahrheit?
Ja, ich muss sagen, da habe ich ja den Anspruch an mich selbst. Ich finde es einfach authentischer, wenn man das selbst betreut. Ich betreue meine Accounts komplett selbst. Das ist für mich einfach so ein besserer Weg für mich persönlich, um hier schneller reagieren zu können, um individueller auf die Anfragen eingehen zu können. Ja, ich weiß, andere Kanzleien lösen es anders, die haben eine eigene Marketing-Mitarbeiterin, die diese Accounts betreut. Ja, mir ist es wichtig, dass diese Accounts von mir einfach authentisch sind und dass ich hier im direkten Austausch mit der Community bin. Ja, andere lösen es anders, aber für mich passt es so sehr gut.
Ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, Authentizität. Ja, worauf ich aber hinaus wollte, ist eben, dass durch dieses Aufkommen der ganzen Social-Media-Plattformen ja immer mehr medienrechtliche Vergehen, Ansprüche, wie auch immer, entstehen und so auch immer mehr Arbeit anfällt für Medienrechtsanwälte. Würdest du das bestätigen? Kann man sagen, dass dadurch, dass das ja eigentlich eine kleinere Nische ist im Rechtsbereich, Medienrecht, ist jetzt trotzdem durch das Aufkommen der ganzen Social Media viel mehr Arbeit auch da für Juristen, die sich in dem Bereich beschäftigen?
Also ich sehe schon einen gewissen Switch oder zumindest eine gewisse Verlagerung vom Arbeitsaufwand in den Bereich Social Media, weil sich hier sehr viel aus meiner Sicht hier abspielt. Und es ist auch richtig so, dass man sieht, es ist kein rechtsfreier Raum. Viele denken oft, dass sie unter diesem Deckmantel der scheinbaren Anonymität hier andere beschimpfen, beleidigen können und eh nicht geahndet werden. So ist es nicht. Ja. Auch der Social Media Bereich, der so, ja, so lustig und so niederschwellig scheint, auch hier gilt natürlich unsere Rechtsordnung und auch hier muss man auf den Persönlichkeitsschutz, auf Ansprüche anderer achten, das ist ganz klar. Ich sehe schon, dass dieser Bereich, einfach weil er auch generell den Alltag von jedem Einzelnen, also vielleicht nicht von jedem, aber von Personen unserer Generation oder jünger, entsprechend stark beeinflusst, dass man in diesem Bereich schon sieht, dass hier auch rechtlich sich viel tut und dass das ein Bereich ist, der aus meiner Sicht sehr zukunftsorientiert ist. Also man sieht ganz klar, dass eben auch viele junge Mandanten, die aus diesem Bereich hier Fragen an mich richten, die auf mich zukommen, weil ich auch besser oft vielleicht deren Sprache sprechen kann oder verstehe, wovon sie reden. Wenn sie mit ihren Problemen zu gewissen Features oder Einstellungen ihres Instagram-Accounts und dergleichen oder zu gewissen Marketing Algorithmen, wenn sie mit solchen Dingen zu mir kommen, kann ich deren Sprache sprechen und ihre Probleme besser verstehen, wahrscheinlich als Anwälte, die in diesem Bereich selbst auch nie aktiv in deren so unterwegs waren. Das ist ist auf jeden Fall eine Nische im rechtlichen Bereich. Es gibt nur relativ wenige Anwälte und Anwältinnen, die das machen. Aber ich denke, dass dieser Bereich auch in Zukunft sicher nicht weniger werden wird.
Was sagst du zu Clubhouse? Beziehungsweise, falls das nicht alle kennen, könntest du vielleicht kurz erklären, was das überhaupt ist?
Ja, Clubhouse ist eine Art Social-Media-Plattform, die audiobasiert ist. Ist im Jänner, Februar sehr gehypt worden aus meiner Sicht. Hängt wahrscheinlich auch mit der aktuellen Pandemiesituation zusammen, gerade in der kälteren Jahreszeit wurde diese neue App hier sehr genutzt. Hier geht es darum, dass man nur über die Sprache sozusagen gemeinsam mit verschiedenen Personen hier die Möglichkeit hat, in gewissen Räumen zu kommunizieren und sich auszutauschen. Ich überlege gerade, wie man es noch vielleicht besser erklären kann. Also es ist wie so eine Art Podcast mit mehreren Personen in einem Raum, wo man sich einfach unterhält zu gewissen Themen, die ganz, ganz unterschiedlich sind. Ja, und Clubhouse, ich habe es an sich eigentlich als Format sehr toll gefunden, muss ich sagen, oder finde es nach wie vor auch irgendwie gut. Es ist nur einfach wieder in der Zwischenzeit, jetzt haben wir Sommer, es ist einfach aus meiner Sicht eher komplett abgeflaut wieder. Es war wirklich ein Phänomen, wenn man sieht, dass innerhalb kürzester Zeit Hypes hier im Social-Media-Bereich hier entstehen können, dass neue Plattformen hier aus dem Nichts sozusagen einfach auftauchen können. Es waren sogar große Medienhäuser dann auch schon auf Clubhouse hier vertreten, Journalisten, bekannte Persönlichkeiten aus dem Entertainment-Bereich. Also man hatte hier die Möglichkeit, einfach mit ganz unterschiedlichen Personen sehr niederschwellig einfach so zu plaudern sozusagen. Auch hier gab es interessante Fälle, dass man auch auf Clubhouse hier, wenn man sich austauscht, dann aber nicht so vermeintlich privat ist, wie manche das vielleicht gedacht hätten. Aber aus meiner Sicht ist Clubhouse im Moment sehr, sehr ruhig. Wir haben ein Format in Österreich noch, das wir am Freitag aber eher so als Art Stammtisch noch weitergeführt haben, so ein Art Rechtsstammtisch mit ein paar Kollegen aus ganz Österreich, wo wir einfach so Rechtsupdate Österreich heißt es, also wo wir einfach uns ein bisschen austauschen, so was gerade aktuell so los ist im juristischen Bereich. Es sind nicht nur Anwälte, sondern auch Personen, die in Rechtsabteilungen arbeiten oder in anderen juristischen Jobs oder eine Richterin. Also das ist eher so ein Art allgemeines Update, das wir hier noch haben. Wir hatten im Jänner, Februar hier eine Eventreihe auf Clubhouse, die sehr erfolgreich war. Die war Deutschland, Österreich übergreifend zum Bereich Medienrecht und Social Media. Also hier hatte ich das Gefühl, dass einfach viele sich eben dafür interessiert haben, so zu aktuellen Fällen hier ihre Fragen einfach in die Runde zu stellen. Wir haben immer interessante Gäste gehabt, von bekannten Moderatorinnen bis hin zu YouTubern, die einfach aus ihrem Erfahrungsschatz hier mit uns geplaudert haben. Aber weil es Clubhouse per se ja im Moment so abgeflaut ist, haben wir dieses Format jetzt in der Form nicht weitergeführt, sondern auch hier einen Podcast, den wir hier als Alternativversion anbieten möchten, weil das auf Clubhouse einfach ein flüchtiges Format war. Mhm. Also vielleicht noch zur Erklärung, das war einfach eine Live-Diskussion, rein audiobasierte Live-Diskussion, die nachher wieder weg war. Und die haben mir dann geschrieben auf Instagram, war schade, kann man das nachhören? Es ging leider nicht. Und da sind halt andere Formate, so wie Podcasts, wie wir heute hier haben, einfach wie viele dann besser, weil man hier ja die Möglichkeit hat, das jederzeit, wenn man Zeit und Lust hat, dann sozusagen hier später auch noch zu hören. Und das war bei Clubhouse halt, das waren ein paar so Dinge, es gab es am Anfang auch nur für App, also für Apple? Für Apple-Handys, für Android erst im Nachhinein, erst später, soweit ich das weiß. Also, ja.
Ja, das fand ich auch etwas diskriminierend, weil ich auch ein Android-Gerät hatte und habe. Das heißt, ich konnte dann nie wirklich mitmachen. Und jetzt, wo ich erfahre, dass das jetzt auch für Android downloadbar ist, ist es eigentlich schon uninteressant.
Ja, und vor allem vielleicht noch eine Sache, die habe ich nicht mit erklärt. Bei Clubhouse gab es so eine Art Einladungspolicy, dass man nur beitreten konnte, wenn man von jemandem, der schon dabei war, eingeladen wurde. Und da gab es auch einige datenschutzrechtliche Baustellen, jetzt um das abzukürzen, aber man hat gesehen, es ist einfach eine App, die gerade jetzt aufpoppt und noch Nachbesserungsbedarf an der einen oder anderen Stelle hat, die komplett in einer Entwicklung noch war. Und diese vermeintliche Exklusivität, so wie sie auch vermittelt wurde, war natürlich auch jetzt für manche auch gleichzeitig ein Kritikpunkt. Man sagt, nicht jeder kann da einfach so jetzt sich da reinklicken in diese Gespräche und zuhören. Ja, also schauen wir mal, wie es mit Clubhouse weitergeht. Also hier gibt es Personen, die hier weiter auch in Österreich sehr engagiert sind, aber ich würde sonst, wie gesagt, jetzt eher mal als sehr ruhig betrachten. Ja,
ich finde Podcasts sind geeigneter, um Audio langfristig zu vermitteln.
Ja, ich denke auch, dass das wahrscheinlich für viele ein Weg ist, wie es leichter zugänglich ist dann einfach. Klar, was einfach eine interessante Erfahrung, finde ich. Und man sieht einfach, wie schnell etwas Neues daherkommen kann, wie schnell sich hier neue Dinge ergeben, wie dynamisch der ganze Social-Media-Bereich ist. Das war einfach so ein Beispiel par excellence, wie schnell das gehen kann. Und ja, gibt sicher wieder ähnliche neue Apps dann, die auf einmal dann daherkommen und die ganze Social Media Welt wahrscheinlich wieder etwas durchmischen und durcheinander bringen und wieder neue Dinge hier dann für alle hier eröffnen.
Super. Vielleicht noch eine andere Frage, bevor wir in den letzten Punkt Tipps und Tricks kommen. Du hast gemeint, zu deinem Tätigkeitsbereich gehört auch eben die Account-Schließung von Fake-Accounts im Social-Media-Bereich. Das würde mich vielleicht noch persönlich interessieren, wie du das handhabst. Wie leicht geht das? Machen wir vielleicht ein konkretes Beispiel. Ich habe einen Fake-Account, einen vermeintlichen Fake-Account, der mich da dauernd online irgendwie in Kommentaren irgendwie beleidigt oder was auch immer oder beschimpft. Was kann man dagegen tun? Jetzt stellt sich heraus, dass diese Person gar nicht so heißt, wie sie vorgibt, im Account zu heißen. Vor allem auf Instagram verwendet man ja beispielsweise auch ganz andere Namen mit Kürzeln und so weiter. Aber was ist da die Vorgangsweise juristisch? Wie gehe ich da vor?
Also ich glaube, man muss mal noch kurz differenzieren, Fake-Account, was man darunter versteht sozusagen, weil ich hatte da jetzt das Bild vor Augen, dass zum Beispiel von bekannteren Influencerinnen einfach ein Foto geklaut wird, ein neuer Account aufgemacht wird und versucht wird, Followerinnen und Follower von der entsprechenden Person dann auf einen Fake-Account umzuleiten, zu Gewinnspielen, die es gar nicht gibt, auf Internetseiten, die es gar nicht gibt. Also das sind Fälle, mit denen ich schon öfter konfrontiert war.
Dass man quasi die Popularität von wem anderen ausnutzt.
Richtig, genau. Also da geht es meistens dann darum, einfach eine Art spiegelgleiches Profil aufzusetzen, andere Personen irre zu führen und auf dieses Fake-Profil umzuleiten. Mhm. In dem Bereich geht es aus meiner Sicht oder aus meiner Erfahrung sehr gut, diese Accounts löschen zu lassen, weil es hier immer auch Urheberrechtsverletzungen gibt. Verletzungsrecht am eigenen Bild auch, aber allein durch diesen Fotoklau in diesem Zusammenhang ist es aus meiner Sicht sehr einfach, diese Accounts löschen zu lassen. Bei anderen Accounts kann das oft etwas schwieriger sein vielleicht, wenn man jetzt nicht sofort sieht, das ist nur ein gespiegelter Account von der Person so und so, sondern wenn das jetzt ich kenne jetzt einen konkreten Fall nicht, aber wenn es jetzt ein Profil ist, vielleicht sogar ohne Foto, nur um andere zu beleidigen oder so. Mhm.
Vielleicht, also das war nur ein fiktiver Gedanke, also mich Gott sei Dank beleidigt keiner online, aber wenn ich jetzt, vielleicht, es muss ja eigentlich so gesehen kein Fake-Account sein, es kann ja auch ein realer Account von jemandem sein, nur weiß ich nicht, wer das ist beispielsweise. Wie kann man dann herausfinden, wie helfen einem die Behörden? Weil im Endeffekt hat man es ja mit großen amerikanischen Konzernen bei den Social-Media-Plattformen in der Regel zu tun. Wie kommt man da weiter?
Ja, also es gibt, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten. Also beiseite jetzt mal diesen Fall, dass jetzt einfach der Account einer bekannten Person imitiert wird und so. Wie gesagt, das ist aus meiner Sicht ein Fall, der in der Praxis sehr gut juristisch hier bekämpfbar ist, wo man sehr gut dagegen vorgehen kann. Und auch sehr effizient. Ich habe schon mal binnen weniger Stunden so einen Account löschen lassen können. Also das geht in der Regel sehr gut. Allgemein jetzt, wie kann ich gegen Hass im Netz vorgehen, wenn ich jetzt vielleicht nicht genau weiß, wer dahinter steckt? Also man muss immer schauen, Step by Step, welche Informationen liegen vor. Das heißt, immer erster Schritt, kann ich gegen den Hassposter zum Beispiel direkt vorgehen? Gibt es ja eine Möglichkeit, ja? Oft kann nur dazu noch sagen, oft hinterlassen Personen im Internet so viele Spuren über verschiedene Social Media Accounts hinweg, bis hin zu Geburtstagseinträgen auf Facebook, dass man oft über gewisse Eckdaten, die ohnehin auffindbar sind, vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber wenn man ein bisschen geübt ist schon, dass man die Personen so oder so ausforschen lassen kann. Das heißt, hier, gerade als Anwalt, hat man eine Möglichkeit, eine Meldeabfrage zu machen. Wenn man ein Geburtsdatum hat und den Namen, kann man hier schon zum Beispiel schon sehr schnell eine Ladungswegeadresse hier ausfindig machen. Wenn man jetzt davon ausgeht, nein, die Person ist nicht ausforschbar mit den eigenen Mitteln, gibt es Möglichkeiten jetzt seit kurzem, seit dem neuen Hass im Netz Gesetzespaket, seit Anfang Jänner, wenn das jetzt eine strafrechtliche Relevanz erreicht, jetzt für die Delikte Beleidigung und üble Nachrede, gibt es eine Möglichkeit, einen sogenannten Ausforschungsantrag zu stellen. Das heißt, hier kann man die Mittel, die normal die Staatsanwaltschaft hat, hier um Personen ausforschen zu lassen, hier auch im Bereich dieser Privatanklagedelikte fruchtbar machen. Das ist ganz neu, aber das soll auch genau hier helfen, dass man hier auch bei diesen Privatanklagedelikten hier nicht allein gelassen wird, sondern dass man hier doch eine Möglichkeit hat, auch hier quasi gewisse Ermittlungen durchführen zu lassen, wie sie sonst aber nicht der Fall wären. Also das ist ganz wichtig bei Privatanklagedelikten, sonst hat man nicht dieses Ermittlungsverfahren in dieser klassischen Form. Das ist hier jetzt neu, dass es hier diesen Art Ausforschungsantrag gibt. Ja, das heißt, das wäre eine Möglichkeit. Was es auch noch gibt, was aus meiner Sicht auch praxisrelevant ist, ist der Auskunftsanspruch nach dem E-Commerce-Gesetz, das ist § 18 Absatz 4 ECG. Hier gibt es auch Möglichkeiten, an den Plattformbetreiber heranzutreten und die Namens- und Adressdaten der Personen, die hinterlegt sind, wenn eine entsprechende Rechtsverletzung, muss man entsprechend glaubhaft machen und argumentieren, aber wenn man das in der Form macht, hat man die Möglichkeit, hier diese Daten auch auf diesem Weg zu erlangen. Also hier gibt es gewisse Möglichkeiten vielleicht, um das abzuschließen, auch Personen hier ausforschen zu lassen, die Daten zu erlangen. Und ja, in erster Linie geht es in der Praxis immer um die Löschung. Also meistens, also wenn man den Hassposter jetzt nicht direkt in den Grund greifen kann, weil es wirklich nur ein Fake-Account ist und es gar keine Informationen über diese Person gäbe, dann gibt es immer noch Möglichkeiten, diesen Kommentar ja trotzdem löschen zu lassen, jetzt über die Plattform, beziehungsweise manchmal, wenn das Posting zum Beispiel auf der Seite, also auf dem Facebook-Profil zum Beispiel einer Zeitung oder im Forum einer Zeitung geschrieben wurde, muss man sich immer anschauen, auf wessen Seite, wo wurde etwas gepostet. Vielleicht kann ich diesen Medieninhaber dieser Seite auch entsprechend auffordern zur Löschung. Und sonst, wie gesagt, wenn es niemand mehr dazwischen gibt, sozusagen, kann man immer auch noch direkt dann an die Plattformen Facebook, Instagram etc., also Facebook hier zum Beispiel herantreten. Mhm. Und letzter Schritt vielleicht auch noch, falls es die Hörerinnen und Hörer interessiert, selbst wenn man hier aus irgendeinem Grund zu keiner Löschung kommen könnte, könnte man im letzten Schritt immer noch die Google-Sucheinträge bereinigen lassen. Das heißt, wenn es mir nicht gelingt, die Primärquelle zu eliminieren aus irgendeinem Grund, weil der Medieninhaber nicht greifbar ist, weil der Hassposter nicht greifbar ist, weil die Plattform aus irgendeinem Grund hier nicht agieren sollte. Ich sage, für die Plattform gibt es aber hier jetzt auch dieses Kommunikationsplattformengesetz, das hier auch die Plattform bei strafrechtswidrigen Inhalt, also bei bestimmten strafrechtswidrigen Inhalten da hier zur Löschung anhält. Mhm. Aber wenn man es nicht schaffen sollte, aus irgendeinem Grund gewisse Dinge löschen zu lassen, kann man immer noch im letzten Schritt versuchen, um Mandanten zu helfen, die entsprechenden Sucheinträge auf Google hier löschen zu lassen.
Also damit bekämpft man eigentlich nur die Auffindbarkeit, der Grundeintrag im Internet, der bleibt dann, aber die meisten suchen ja ohnehin über Google. Also von daher ist dann einem, glaube ich, schon sehr geholfen damit.
Richtig, also meistens, wie gesagt, da gibt es ein abgestuftes Vorgehen, gibt je nach Einzelfall verschiedenste Möglichkeiten, wie man hier Postings löschen lassen kann. Man muss wirklich schauen, immer, wie kann ich mich vorhandeln, welche Informationen liegen vor. Man muss auch immer schauen, welche rechtliche Sparte fällt, ist das jetzt strafrechtsrelevant oder nicht? Ist das nur zivilrechtlich unter Anführungszeichen? Das heißt, hier muss man immer schauen, je nachdem, welchen Bereich hier juristisch diese Äußerung dann einzuordnen wäre. Je nachdem ergeben sich dann die verschiedenen rechtlichen Instrumente, mit denen man dann vorgehen kann. Und vielleicht für die einzelnen Betroffenen kann man nur festhalten, es gibt echt viele, viele Möglichkeiten, hier sich zu wehren. Man muss sich einfach halt im Einzelfall dann anschauen, welcher Weg konkret möglich ist. Aber es gibt viele Möglichkeiten und in aller Regel kann man solche Löschungen gut durchsetzen.
Bevor wir den Podcast beenden, noch ein kleiner Shoutout. Abonniert uns bitte auf YouTube und folgt uns auf Instagram und LinkedIn, damit ihr immer up to date bleibt und unseren coolen Content weiterhin genießen könnt. Vielen Dank.
Super. Dann würde ich sagen, wir gehen in den dritten und letzten Teil über, und zwar Tipps und Tricks. Welche hast du für unsere Zuhörer?
Ja, vielleicht ganz allgemein, weil wir jetzt schon beim Thema Hass im Netz waren, vielleicht ein ganz allgemeiner Tipp zu diesem Thema noch, würde ich jedem empfehlen, wenn er von Postings betroffen ist, von Kommentaren, die möglicherweise rechtswidrig sind, wo man noch nicht genau weiß, ob man dagegen vorgehen möchte, kann oder nicht. Im ersten Schritt ist es immer essentiell, Beweise zu sichern. Weil auch wenn Postings später gelöscht werden sollten, man kann trotzdem rechtlich dagegen vorgehen. Und das wissen viele nicht, aber das ist ganz wichtig, im ersten Schritt alles mal ordentlich zu sichern. Und ich erhalte leider oft Handy-Screenshots, wo man oft nicht einmal wirklich verifizieren kann, auf welcher Seite, auf welcher Plattform die Äußerung gepostet wurde. Gibt keine Datumsangaben in aller Regel, oft steht da nur vor 2 Stunden. Das heißt, bitte, wenn es irgendwie geht, ordentliche Screenshots vom PC machen mit URL und Datum. Das ist ganz, ganz wichtig für alle weiteren Schritte, die möglicherweise folgen, weil dann hat man dieses Streitthema erst gar nicht. Mhm. Im Zweifel kann natürlich auch ein Screenshot vom Handy genauso helfen und ausreichen, aber ich gebe nur mit, wenn es möglich ist, besser für ein allfälliges Gerichtsverfahren ist immer ein Screenshot mit URL und Datum. Und bis auf einen einzigen Fall, den ich mal hatte, wo ein Quellcode-Nachweis erforderlich war, würde ich mal sagen, also reicht ein guter Screenshot normalerweise aus. Im Social-Media-Bereich empfehle ich hier, die Kommentare entsprechend aufzuklappen, also auch den Kontext der Äußerung mitzusichern, ist auch ganz wichtig. Ja. Oder den entsprechenden, zum Beispiel Artikel oder ein Video, falls es mitverlinkt war. Also wirklich diese Konversation, so wie sie im Netz stattfindet, vollständig sichern mit dem Kontext, der ist medienrechtlich ganz relevant. Ja, das ist ein Tipp, vielleicht mal so ganz allgemein, aber abgesehen davon, jetzt für Hörer und Hörerinnen, die vielleicht gerade Jus studieren oder die selbst gerade den Anwaltsjob anstreben und noch auf dem Weg dorthin sind. Ich glaube, was ganz wichtig ist, aus meiner Erfahrung, ist einfach ein gewisses Durchhaltevermögen zu haben. Es gibt immer wieder herausfordernde Situationen, auch in der Praxis, Gegenwind, Schwierigkeiten. Also man muss hier in diesem Job wirklich, wie soll ich sagen, lernen, immer das Bestmögliche rauszuholen und aufzustehen. Also es gibt immer Möglichkeiten, weiterzumachen, immer Möglichkeiten, gewisse Dinge, auch wenn die Situation im ersten Schritt vielleicht so schwierig aussieht, hier trotzdem was zu machen. Man darf sich hier nie unterkriegen lassen und auf uns seinem eigenen Ziel her abhalten lassen. Das ist ganz wichtig. Also es ist nichts so aussichtslos, wie es vielleicht manche vielleicht im ersten Blick erachten, ob das jetzt einzelne Prüfungen betrifft in der Studienzeit oder ob das in der Praxis schwierige Fälle betrifft, die vom Sachverhalt her wirklich sehr herausfordernd sind. Wichtig ist, hier nie unterkriegen lassen, durchhalten, wirklich Durchhaltevermögen beweisen, aufstehen, weitermachen und kämpfen. Das ist aus meiner Sicht ganz, ganz essentiell. Und was ich auch jedem mitgeben kann, auch wenn es in der aktuellen Zeit natürlich gerade etwas schwierig ist mit der Pandemie, aber ich kann jedem nur empfehlen, sonst wirklich Auslandserfahrungen zu machen. Das sind Dinge, die fürs ganze Leben so, so wertvoll sind einfach. Nimmt man so viel mit, nicht nur jetzt vielleicht fachlich, sondern von dem ganzen Rundherum, wenn man sich neu akklimatisiert sozusagen, einen Sprung ins kalte Wasser wagt, eine fremde Sprache erlernt, mit ganz internationalen Personen vielleicht hier dann zusammengewürfelt in einem Kurs sitzt. Man nimmt so, so viel mit an Erfahrung, an fremden Kulturen, an dem Blick über den Tellerrand hinaus. Das würde ich jedem nur empfehlen und ans Herz legen. und ganz allgemein einfach auch Erfahrungen machen. Also man sieht auch in meinem Fall, es ist nicht immer ein Weg so hundertprozentig vorgezeichnet. Jede Erfahrung, die man macht, ist für später wieder wertvoll auf eine gewisse andere Art und Weise vielleicht. Also man nimmt überall was mit und es ist nicht immer vorgegeben, man weiß nicht oft im ersten Moment, auf was will ich mich genau spezialisieren. Das kristallisiert sich erst durch die Praxis heraus, wenn man sich gewisse Dinge anschaut, wenn man verschiedene Kanzleien mal kennenlernt. Das ist eher ein Prozess und man muss sich da nicht vom allerersten Moment im ersten Semester des Studiums festlegen. Es wird immer, wie gesagt, einzelne kleine so Puzzlesteine geben, die dann für später dann die Basis schaffen, wo man dann eigentlich hin will. Und man verbringt viel Zeit des Lebens in der Arbeit, deswegen ist ganz wichtig, dass man einen Bereich findet für sich selbst, der einem Spaß macht, den man gern macht. Und ich persönlich bin überzeugt davon, wenn man etwas gern macht, dass man da einfach auch noch mal einen Tick vielleicht ja, besser engagierter ist. Diese extra Meile zahlt sich auf jeden Fall aus.
Okay, vielen Dank, liebe Eva.
Ja, danke schön, danke für das Gespräch. Ja, wenn noch irgendwelche Fragen offen geblieben sein sollten, bin ich gerne über Instagram, wie auch immer, oder E-Mail erreichbar, falls jemand noch Fragen hätte.
Super. Ja, dann sage ich vielen Dank nochmal und wünsche dir alles, alles Gute.
Danke vielmals.